Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Und ein herzliches Dankeschön, heute hier sein zu dürfen, euch am Wort Gottes dienen zu dürfen. Vorab vielleicht, es könnte passieren, dass ich vielleicht mal räusper oder husten muss. Ich habe mir einen Zug geholt, wie auch immer. Es ist kein Corona, ich habe mich testen lassen. Also muss hier keine Angst haben. Bevor wir zum eigentlichen Predigttext heute kommen, möchte ich einleitend einige Worte, einige Verse aus dem Hebräerbrief mit euch lesen, Hebräer 12, 1 bis 3, welche in wenigen Worten das ausdrückt, worüber ich heute Morgen mit euch sprechen werde. Lasst uns Hebräer 12, 1 bis 3 lesen. Deshalb lasst nun auch uns, der wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Der Schreiber des Hebräerbriefs weist uns hier darauf hin, dass wahres Christsein kein erholsamer Spaziergang ist, sondern für all diejenigen, denen Nachfolge, denen Heiligung wichtig ist, eher ein Wettlauf oder Korintherbrief sagt ein Wettkampf, der mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden ist. Zum Ersten werden wir in unserem Text hier auf die Sünde hingewiesen. Und das ist natürlich ganz klar, warum? Weil Sünde uns immer von Gott trennt. Es ist unmöglich, Gott und dem Menschen vollmächtig zu dienen, wenn wir noch in Sünden gefangen sind. Und wisst ihr, ich meine damit jetzt nicht die groben Sünden, diese Sünden, die so offenbar sind, sondern wie hier in unserem Fall den Unglauben. Wisst ihr, solange ich davon überzeugt bin, dass ich in meiner Nachfolge mich auf das berufen kann, was ich bin oder was ich habe, was ich selbst erreichen kann, falle ich aus der Gnade und habe eigentlich nie verstanden, worauf es im Christenleben oder im Glaubensleben ankommt. Wisst ihr, genau das ist eine Nachfolge, die auf Dauer ermüdend ist. Ermüden und ermatten, wie wir es gerade gehört haben. Unser Text weist uns darauf hin, auf Christus zu schauen. Wisst ihr, eine wahre Nachfolge beginnt mit einer wahren Bekehrung und in dem Annehmen, was der Herr Jesus für uns, für mich persönlich getan hat. Denn der Text sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Blicke auf Jesus und Blick aufs Kreuz. Und im Schauen auf das Kreuz wirst du immer Errettung von deinen Sünden finden. Du wirst der Welt immer mehr absterben und du wirst eine ganz neue Liebe zum Herrn Jesus empfangen. Eine neue Hingabe. Du wirst mehr und mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden. Im Schauen auf den Gekreuzigten wirst du dem Geliebten immer ähnlicher, weil du etwas erkennst. Du erkennst, dass du mit Christus gestorben bist und jetzt aus seiner Gnade und seiner Kraft leben darfst. Wir müssen nichts mehr selbst vollbringen, weil Christus schon alles für uns vollbracht hat. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Predigttext kommen und wir diese Punkte vielleicht ein bisschen genauer anschauen werden, vielleicht noch einiges Grundsätzliches zum 2. Korinther. Das ist ein interessanter Brief. Also er enthält lehrmäßig nicht so viele Anweisungen wie der 1. Korintherbrief. Doch man kann ihn gut einteilen. Zum einen das Verhältnis der Gemeinde und des Apostels in den ersten 7 Kapiteln. Die freiwilligen Gaben für die Gemeinde in Jerusalem, das sind die Kapitel 8 bis 9. Und drittens die apostolische Autorität des Paulus in Kapitel 10 bis 13. Was diesen Brief aber so besonders macht, das ist, dass Paulus in keinem anderen seiner Briefe sich selbst so öffnet, von seinem Leben, seinen Kämpfen, Schwachheiten und Trübsalen berichtet, wie wir es hier lesen können. Und doch in allen den Herrn Jesus verherrlicht. Das ist für mich, wenn ich dort hineingehe in diesen Text, so ein persönliches, mutmachendes Vorbild, dem nachzueifern. Wisst ihr, weil ihr dürft nicht vergessen, in dieser Zeit, als Paulus es schrieb, da waren falsche Apostel in die Gemeinde eingedrungen, die ein falsches Evangelium verkündeten, die die Korinther von der Lehre des Apostels wegführen wollten, indem sie sich als die wahren Apostel darstellten. In diesem Brief offenbart Paulus nicht allein sich und seine Berufung, sondern er schenkt einen Blick auf das Evangelium, das Kreuz und die Vergebung, um die Gemeinde zu Korinth zurechtzubringen, aber auch um ihr ganz neu den Blick auf den Herrn Jesus und ihre Berufung als Gesandte zu vermitteln. Und damit nicht nur allein den Gläubigen zu Korinth, sondern auch uns, den Gläubigen zu Bayreuth. Einem jeden ganz persönlich, der im Glauben an den Herrn Jesus, seinem Erretter, gekommen ist. Lasst uns nun den heutigen Predigtext lesen. Er steht im 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich möchte die heutige Predigt umschreiben mit den Worten: Sei treu und verherrliche Gott in deiner Berufung. Und ich habe sie in drei Unterpunkte gegliedert. Zum ersten: Erkenne, wie sehr du von Gott geliebt bist. Zweitens: Ergreife die Segnungen des neuen Lebens in Christus. Und drittens: Es ist Zeit, einen Glaubensschritt zu wagen. Als ich mit diesem Text mich auseinandergesetzt habe, als ich ihn betrachtet habe, da war ich versucht zu sagen, hier spricht der große Apostel Paulus. Er spricht von sich, von seiner Berufung, seinem Dienst. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Und doch ist mir dann persönlich etwas groß geworden, dass der Heilige Geist durch Paulus hier seelsorgerlich an uns durch das Wort Gottes arbeitet. Und ist es nicht derselbe Heilige Geist, der in Paulus und in jedem Gläubigen wohnt? Wir machen uns das viel zu selten bewusst. Aber im 1. Korinther 6, 19 und 20 lesen wir: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass auch ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist ein Wort für jeden Gläubigen. Wir machen uns das viel zu oft nicht bewusst, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, wann habe ich denn den Heiligen Geist empfangen? Wisst ihr, der Epheserbrief zeigt es uns im Kapitel 1, Vers 13 ganz klar. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und dann passiert noch etwas, nämlich in Römer 5, Vers 5, und das ist so wunderbar. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen ausholen. Ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, dass viele Christen darunter leiden. Man hört öfter diese Frage, ja, habe ich denn wirklich den Heiligen Geist empfangen? Woran kann ich denn das festmachen? Das ist eine gute Frage. Wisst ihr, um 1900 rum haben die sich eine Bibelschule in Amerika, die Schüler und die Lehrer gefragt, woran erkenne ich denn, ob ich den Heiligen Geist habe? Und dann haben sie geforscht und geforscht und geforscht und sind apostelisch darauf gekommen, wenn ich in neuen Zungen bete. Das war damals der Anfang, der Beginn der Pfingstbewegung. Versteht mich nicht falsch, ich glaube natürlich sehr wohl, dass in dieser Pfingstbewegung viele, viele liebe Geschwister sind. Aber die Lehre ist falsch. Wisst ihr, es ist eine Katastrophe. Denn überlegt, wenn die wahr wäre, dann wäre jeder von uns, der nicht in Sprachen betet, geistlos. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine absolute Katastrophe. Aber denk doch mal rüber zurück. Denk doch mal zurück an den Tag, wo du dich bekehrt hast. Dieser Tag, wo dir wirklich bewusst wurde, dass du elend unter die Sünde verkauft bist. Denk an den Tag zurück, als du deine Knie gebeugt hast, als du zum ersten Mal wirklich ans Kreuz gekommen bist, wo du zum Heiland gekommen bist und sagst, Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir. Vergib mir, bitte nimm mich an. Reinige mich in deinem Blut von all meiner Sündenschuld. Und ich weiß nicht, ich kann euch erzählen, was in meinem Leben passiert ist. Weißt du, ich habe nicht gespürt, ob der Heilige Geist in mir eingezogen ist. Das nicht. Aber mein Leben hat sich verändert. Und wisst ihr, meine damalige Freundin und jetzige Frau, die könnte euch Geschichten erzählen, wenn zum Beispiel ein Mensch nach der Bekehrung frei wird von Jähzorn. Denn diese Frau hat Dinge mit mir erlebt, die waren weniger schön, die waren alles andere als schön, als ich noch ungläubig war. Oder meine Familie. Ich durfte meine Familie nicht besuchen, wenn ich ihnen vorher nicht versprochen habe, dass ich auf unseren Familienfesten nicht predige. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste den Menschen vom Herrn Jesus erzählen. Versteht ihr? Das passiert in einem Leben, wenn der Heilige Geist einzieht. Auf einmal wird Jesus für dich nicht eine historische Figur, sondern er sollte zu der Liebe deines Lebens werden. Er sollte das Lied deines Lebens sein. Und die Bibel sagt das ganz klar, die Früchte des Heiligen Geistes werden offenbar. Und daran erkennst du sehr wohl, ob jemand den Heiligen Geist empfangen hat oder nicht, an den Früchten. Wisst ihr, wenn du dich bekehrst und es sind keine Früchte in deinem Leben zu sehen, dann würde ich mir Gedanken machen. Dann, ihr Lieben, würde ich mir wirklich Gedanken machen, denn ich habe mit mir jemandem mal mich unterhalten und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was glaubst du, was das Schlimmste im Leben eines Menschen ist? Und dann sagte er zu mir, ich glaube, das Schlimmste ist, wenn ein Mensch verloren geht, wenn ein Mensch in die Hölle kommt. Und da habe ich ihm gesagt, ja, du hast recht, aber ich kenne etwas, was noch schlimmer ist. Es ist noch schlimmer zu glauben, man wäre ein Christ und steht eines Tages vor Herrn Jesus und muss ins Gericht. Wenn du Matthäus 7 liest, da steht, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, in deinem Namen. Und der Jesus sagt, weiche von mir, du Übeltäter, ich habe dich nie gekannt. Muss man sich Gedanken drüber machen. Aber gehen wir zurück, überlegt, welche wunderbaren Gnadengeschenke. Empfang und Versiegelung durch den Heiligen Geist. Für immer gerettet. Niemand und nichts kann uns nun aus seiner Hand rauben. Weil er das Werk, sagt die Schrift, das er in uns angefangen hat, auch vollenden wird. Und er hat seine göttliche Liebe in uns ausgegossen. Und wann ist das geschehen? Wir haben es gerade eben gehört. In dem Moment, wo ein Mensch zum wahren Glauben, zu einer wirklichen Errettung in Christus Jesus gekommen ist. Und doch, lasst uns ehrlich sein, sieht man doch leider so wenig davon. Eigentlich sollten wir doch jubeln. Wir sollten uns freuen. Welch eine Herrlichkeit wartet auf uns. Ihr Lieben, jeder von uns heute hier, den Herrn Jesus als seinen Retter erkennt, der sollte sich wirklich freuen, nicht nur, also ich bin davon überzeugt, dass die Entrückung sehr nahe ist. Wir werden bald in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit bei unserem Heiland sein. Alles, was in dieser Welt hier ist, alle Schuld, alles Dunkle, alle Finsternis, sie wird dann nicht mehr sein. Und wir werden sein wie er. Der Herr Jesus sagt, Vater, ich möchte, dass sie Anteil haben an dem, was du mir gegeben hast, an dieser Herrlichkeit. Anteil. Wenn wir verstanden oder verstehen würden, was Gemeinde Jesu eigentlich ausmacht, das ist so gewaltig. Und dann sagt die Schrift uns, für uns, die wir noch hier sind, wir sind beschenkt mit den wunderbarsten Verheißungen. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes heißt es, dass wir in Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen gesegnet sind. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Ich habe den Epheserbrief ja nun öfter gelesen, aber als ich diesen Satz gelesen habe und das erste Mal mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, ich und alle Gläubigen, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wir sind schon gesegnet. Aber stattdessen fehlt uns doch so häufig der Sieg. Stattdessen wird christliches Leben so oft zu einer christlichen Routine oder voller Selbstzweifel. Und wisst ihr, genau hier setzt jetzt die Seelsorge Gottes durch Paulus an. Die Liebe des Christus drängt ihn, weil er davon überzeugt war und es ihm ein Anliegen ist, dass auch wir davon überzeugt sind, damit wir jedenfalls in diese Verheißungen, dass wir sie ergreifen können, eintauchen, dass sie Bestandteil unseres Lebens werden. Und so legt Paulus hier Grundlagen, um die Gläubigen Schritt für Schritt in ihre Berufung zu führen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Vor einiger Zeit bei meinem Bäcker, da rief mir eine Verkäuferin zu, Det, komm mal schnell rüber, ich muss dir etwas zeigen. Und dann war ich bei ihr und sie öffnete eine Schatulle und in ihr befand sich Schmuck von ihrem Freund, ein Liebesbeweis. Und ich dachte so bei mir, sehr schön, wirklich nett, aber Silber und Gold und Schmuck, heiße Liebesschwüre, werden einander versprochen. Aber beweisen sie wahre Liebe? Bis ans Ende unserer Tage wollte man sich treu sein. Mittlerweile hat sie einen neuen Partner, ist mit einem anderen Mann verheiratet. Wisst ihr, Gold und Silber, sie vermögen das nicht. Vielleicht für einen kurzen Augenblick, aber nicht beständig. Nein, von der Liebe, von der Paulus redet, ist was ganz anderes. Paulus redet hier von einer Liebe, der ich vertrauen kann. Eine Liebe, in der ich geborgen bin. Eine Liebe, die kein Ende hat. Göttliche Liebe. Und Paulus zeigt uns diese Liebe mit ganz kurzen Worten in Vers 14, weil einer für alle gestorben ist. Christus starb ja nicht nur für einige wenige. Ich bin davon überzeugt, und ich sehe das auch in diesem Text, er starb für alle. Das heißt, Vergebung und Errettung sind für alle Menschen. Gottes Liebe gilt nicht dir allein oder einer Auswahlgemeinde, sondern sie gilt allen Menschen. Oder anders ausgedrückt, es gibt keinen Menschen, den der Herr nicht von Herzen liebt. Welch ein Liebesbeweis. Und er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Ich habe eine alte Übersetzung zu Hause, da steht, er starb für uns, als wir noch seine Feinde waren. Und das trifft das also für mich viel, viel besser, weil ich weiß von meinem Leben, bevor der Herr mich in die Nachfolge gerufen hat, war ich ein bewusster Feind Gottes. Es war nicht so, dass das Evangelium irgendwie an mir vorbeigerauscht ist und ich gedacht habe, ja, vielleicht wenn ich 80 bin, dann kann ich mir darüber mal Gedanken machen. Ich war ein bewusster Feind. Ich habe Jesus bewusst abgelehnt. Und wisst ihr, wenn du diesen Vers liest und dir dessen bewusst wirst, das hat mich schon manche Träne gekostet. Er hat mich geliebt, obwohl ich ihn gehasst habe. Und wisst ihr, obwohl der Herr Jesus wusste, dass der Großteil der Menschen ihn und sein Erlösungswerk ablehnen werden, gab er doch für alle sein Leben zur Sühnung und zur Errettung. Und jetzt frage ich euch oder ich frage dich ganz persönlich, kannst du mir einen größeren Liebesbeweis in deinem Leben zeigen als das, was der Herr Jesus für dich getan hat, als er sein Leben für dich gab, obwohl du ihn abgelehnt hast? Für alle die unter uns, die den Herrn Jesus noch nicht kennen, dieses Geschenk der Vergebung kann auch dir heute zuteil werden. Wisst ihr, Christus wartet. Er wartet, er begegnet dir, er spricht zu dir, in der Regel durch sein Wort, und er ruft dich. Aber er zwingt dich nicht. Der Herr Jesus sagt, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Ich habe diese Entscheidung 20, 21 Jahre in meinem Leben vor mich hergeschoben. Ich wünschte, ich hätte es schon als Kind treffen dürfen. Ich wünschte es, ich hätte den Herrn Jesus noch viel früher kennenlernen dürfen. Weil ich weiß, dass trotz all meiner Schwachheiten und Fehler und meines Versagens ich in Christus geliebt bin. Weil ich weiß, was er für mich getan hat. Was ich aber noch sagen möchte für all die Gläubigen unter uns, die immer noch denken, dass die Liebe Gottes abhängig ist von ihrem Wandel, also die immer so diese Tendenz zur Gesetzlichkeit haben. Römer 5, Vers 8 sagt, als wir noch Sünder waren. Aber heute, ihr Lieben, als Gläubiger bist du ein Heiliger und gerecht gemacht. Aber dazu vielleicht später noch ein paar Worte. In dem Moment, wo du dich mit Gottes Augen siehst, also das, was Christus für dich getan hat, wenn du anfängst, Gottes Verheißungen zu glauben, fällt alle Gesetzlichkeit in deinem Leben und du gehst ein in die Freiheit der Kinder Gottes. Oder lass uns mal ernsthaft mal Gedanken darüber machen, warum der Herr Jesus überhaupt ins Fleisch kommen musste. Der ewige, heilige Gott, der von Anfang an ist und war, warum er Mensch wurde. Natürlich, wir haben es gehört, einmal, er musste für uns sterben, damit wir errettet werden können, damit wir leben dürfen, dass niemand verloren gehen muss. Aber er starb auch, um dir ganz persönlich zu begegnen. Gerade in deinen Nöten, in deinen Leiden, in deinen Sorgen, in deinen Anfechtungen. Er wurde Mensch, um zu leiden. Wenn du Hebräer 2, Vers 18 aufschlägst, da kannst du lesen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und das gilt natürlich jedem Gläubigen ganz persönlich. Gott möchte dir in deinem Leben begegnen. Er möchte, dass du anfängst, ihn in allem zu glauben. Dein himmlischer Vater will dir in Jesus Christus begegnen, jeden Augenblick in deinem Leben. Denn ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und jetzt frage ich dich, was musst du tun, wenn du von Gott belohnt werden möchtest? Glauben. Glauben. Fange an, seine Verheißungen ernst zu nehmen, fange an, ihn in seinem Wort zu suchen und fange an, ihm zu glauben. Und Gott wird dich belohnen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Ist das nicht eine Verheißung für jeden, der heute vielleicht Leid trägt oder in Anfechtung ist, damit nach Hause gehen zu dürfen und sagen, danke, mein Vater in Christus Jesus, du willst mich belohnen, wenn ich dir vertraue, wenn ich meinen Glauben auf dich setze. Wisst ihr, der sündlose, heilige Gott, er starb als das vollkommene Opferlamm, damit wir nicht den Zorn und das Gericht Gottes erleben müssen. Aber genauso, wie wir diese Heilstatsachen zu unserer Rettung im Glauben angenommen haben, sollen wir auch alle anderen Verheißungen im Glauben ergreifen. Das heißt, ich muss nichts tun, außer als Geliebter und Beschenkter in Christus zu leben. Und ebenfalls hat auch Paulus in den Versen 14 und 15 erkannt, dass der Herr Jesus uns den Tod, durch den wir hätten hindurchgehen müssen, so bereitet hat, dass er ihn selbst erlitt. Wenn wir das erkannt haben, dass der Tod Jesu unser Sterben ist, so sind wir von uns selbst los und gehören ihm allein, der nicht nur für uns gestorben, sondern auch auferstanden ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ergreife die Segnungen des neuen Lebens in Christus. Wir lesen dazu die Verse 16 und 17. Daher kennen wir von jetzt an niemanden nach der Weise des Fleisches. Obschon wir Christus nach der Weise des Fleisches gekannt haben, jetzt aber kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass hier in diesen wenigen Worten sich Glaubenswahrheiten offenbaren, Schätze, die geborgen werden wollen. Und ich denke, wenn sie verstanden und geglaubt werden, unser Leben radikal verändern. Aber radikal. Das Kreuz Jesu hat alles verändert. Wenn wir früher bei den Menschen nur ihr Fleisch im Blick hatten, und ich meine damit nicht nur das Aussehen dieser Menschen, ihre Bildung, ihren Beruf, sondern auch all die Dinge, die Menschen in der Lage sind zu tun, aufgrund ihrer Fähigkeiten, zum Beispiel Erfolge zu haben. Dinge anzupacken und auch Dinge zu Ende zu bringen, Probleme lösen, kreativ sein und so weiter. Aber natürlich auch all die schrecklichen Taten, Kriege zu führen, unsere Bosheiten, unser Egoismus, die Kälte gegenüber unserem Nächsten, unsere Gottlosigkeit, ebenfalls eine Liste ohne Ende. Seht, all das hat uns bei anderen Menschen fasziniert oder abgestoßen. Wir haben sie geliebt oder gehasst. Wir wollten mit ihnen befreundet sein oder haben sie abgelehnt. Aber das Schlimme daran ist, dass viele Christen dieses fleischliche Denken nicht abgelegt haben. Paulus aber lehrt uns, nicht auf den alten, im Fleisch lebenden Menschen zu schauen, sondern weil er weiß, dass wir in Christus gestorben sind und jetzt für ihn leben sollen und auch leben können. Wenn Paulus die Gläubigen sieht, dann sieht er in ihnen das, was Christus für sie getan hat. Er sieht Christus in ihnen. Und wisst ihr, in all dem hat Paulus immer das Kreuz vor Augen. Wisst ihr, wir alle stehen in diesem Todeszustand und dessen müssen wir uns bewusst werden, denn nur allein dadurch haben wir Zugang zu diesem neuen Leben in Christus. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Das sind Heilstatsachen. Das ist passiert bei unserer Bekehrung. Und deshalb sagt uns hier das Wort, dass alles, was der Mensch aus dem eigenen tut, also aus dem Fleisch heraus, keinerlei geistlichen Segen in sich trägt. Denn wir sind alle nur dadurch gerettet, weil der Jesus für uns starb und wir mit ihm. Damit wir nicht mehr uns selbst verherrlichen, sondern Jesus allein. Nicht unsere Kraft soll unser Leben bestimmen, sondern allein seine Größe und Herrlichkeit. Aber wisst ihr, dazu ist ein Glaubensschritt vonnöten. Und ich zitiere mal ganz gerne den Luther, ich schätze diesen alten Prediger. Luther hat das anders ausgedrückt. Luther sagte ganz trefflich, wir müssen täglich den alten Menschen ersäufen. Wow, das ist eine Botschaft, das kann man verstehen. Also ich zumindest, das ist meine Sprache. Aber biblisch ausgedrückt, Christus in uns. Galater 2, Vers 20. Und vielleicht ist es mir erlaubt, über dieses Thema einmal hier sprechen zu dürfen. Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus Jesus lebt in mir. Aber hier genau liegt der Grund, warum Paulus sagt, dass wir Christus nicht mehr nach der Weise des Fleisches kennen. Also wie der Herr hier auf Erden im Fleisch wandelte. Es gibt Menschen und auch Glaubensgemeinschaften, die meinen, es wäre Nachfolge, den Herrn Jesus zu kopieren. Aber das funktioniert nicht. Absolut geht nicht. Wenn du Errettung willst und ein neues Leben in Christus, dann führt dieser Weg alleine über das Kreuz. Und erst dort, wenn du als Sünder kommst, wirst du Vergebung und der Erkenntnis Jesu offenbar werden. Und nur durch seinen Tod und seine Auferstehung empfängst du Vergebung und den Heiligen Geist. Und in diesem Augenblick, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, geschieht es. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus geworden. Das muss man glauben, weil es ist passiert. Aber was heißt das? Was heißt das, diese neue Schöpfung? Ich glaube, ich könnte mehrere Predigten darüber machen. Aber ich möchte euch ein paar Heilstatsachen mitgeben, was passiert ist in diesem Moment, als wir gläubig an den Herrn Jesus wurden. Zum einen, uns ist alle Schuld vergeben worden und wir kommen nicht mehr ins Gericht. Das ist das Größte, was einem Menschen widerfahren kann. Wir haben Leben aus Gott bekommen, denn wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, haben wir vorhin gehört. Unser alter Mensch ist mit Christus gestorben. Wir müssen nicht mehr nach der Weise des Fleisches leben. Wir haben jetzt ein Bürgerrecht im Himmel. Wir sind gerecht und heilig gemacht in Christus. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir haben Zugang zu Gott. Wir sind Miterben. Wir haben Ewigkeitshoffnung. Und ich versuche mir das immer vorzustellen. Ich habe aber natürlich im Gegensatz zu vielen anderen eine große Fantasie. Aber wisst ihr, in Jesus gehen wir in das himmlische Heiligtum. Im Glauben begegnen wir unseren Vater in Christus und können alles, unsere Dankbarkeit, unsere Anbetung, aber auch unsere Bitten vor ihm ausbreiten. Und jetzt geht mal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Unser Vater wartet nur drauf. Und er wartet, dass du ihm nur dein Vertrauen, dein Glauben schenkst. Unser Fleisch, die Welt, Satan, werden dich immer versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Und das ist unser Problem, dass wir viel zu oft darauf hören. Aber wir sollten anfangen und stattdessen sollen wir Gott danken über unsere neue Identität in Christus. Das müssen wir begreifen, wer ich in Christus geworden bin. Und dann fangen wir an, darin zu leben, indem wie Gott uns sieht, als geliebte Kinder Gottes, die Anteil haben an der ganzen Fülle der Gottheit, die in Christus Jesus wohnt. Kolosser 2. Vielleicht unsere neue Identität. Wenn jemand sich mit diesem Thema mal beschäftigen möchte, ich lade euch ein, jetzt haben wir gerade eine kurze Pause über die Sommerferien, aber uns im Hauskreis am Mittwoch haben wir genau mit diesem Thema angefangen, wer ich in Christus bin und was Gott für mich in Christus getan hat. Es sind Wahrheiten, die so kostbar sind, aber die bei vielen oft vorbeigegangen sind. Also wer sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Das Alte nämlich ist vorbei, es ist alles neu geworden. Und das will uns Paulus hier durch den Heiligen Geist sagen. Paulus hat es ergriffen. Und nun möchte er, dass jeder von uns auch diese großen Heilstatsachen, die Gott für uns vollbracht hat, im Glauben, dass wir sie annehmen. Und hier wieder, es liegt ganz persönlich an dir. Es liegt daran, will ich Gottes Wort glauben oder nicht? Kommen wir nun zum dritten Teil, unsere Berufung, das sind die Verse 18 bis 21. Und wiederum weisen diese Verse uns wieder auf das Kreuz hin. Dort, wo Gott nicht uns Sünder mit seinem Gericht schlägt, sondern dass er mit Christus Frieden mit uns machte. Denn hätte Gott dieses Opfer nicht angenommen, so wäre die Feindschaft, die uns von Gott trennte, nicht beseitigt. Allein durch das Kreuz Jesu stellt sich Gott zu uns, indem er uns verzeiht und seine Gnade anbietet, uns als seine Kinder annimmt. Und das Wort der Versöhnung in uns legte, So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieses gilt es immer wieder neu zu erfassen. Gott liebt den Sünder und seine Vergebung ist für alle da. Aber er nutzt diesen Dienst zur Errettung durch seine Repräsentanten. Und das, ihr Lieben, das sind wir. Das sind wir. Gott möchte dich für diesen Dienst nutzen. Er will uns mit dieser Retterliebe ganz neu segnen, damit die Arbeit der Dienste Menschen, die frohe Botschaft zu bringen oder zu verkündigen, ganz neu in unserem Leben entzündet wird. Paulus wird hier als ein Botschafter für Jesus umschrieben. Wisst ihr, ein Botschafter repräsentiert sein Land, den Herrscher dieses Reiches. Er spricht mit dessen Stimme in dessen Namen. Er kennt die Gesetze des Landes. Er weiß um seinen Auftrag. Ein Botschafter dient und sucht das Beste für sein Volk. Und auch wir haben diesen Dienst, den Dienst eines Botschafters. Unser Leben ist ein Brief, der gelesen wird. Das können wir nicht ändern. Und ob wir es wollen oder nicht, aber durch unseren Lebenswandel verherrlichen oder entehren wir Gott. In unserem Leben aber soll Christus erkannt werden. Eine Geschichte aus meinem Leben. Ich erzähle immer gerne Geschichten, die verdeutlichen das immer irgendwie ein Stück weit. Ich war ganz jung im Glauben und in der Nachfolge, da kam ich in wirklich schreckliche Sündennöte. Denn ich erkannte im Licht von Gottes Wort, dass mein ganzes Leben, so wie ich es geführt habe, so gottlos war, dass ich dafür nur die Hölle verdient hätte. Und in dieser Zeit lernte ich einen alten Pastor kennen, Pastor Wortmann. Und ich sage euch, dieser Name war Programm. Der war wirklich Programm. Pastor Wortmann war ein Mann des Wortes. Er war groß, norddeutsch, er war hager, er war alt und zerbrechlich. Also Pastor Wortmann war ein Mann, also ich nehme ja gerne Menschen in den Arm, aber diesen Mann nicht. Weil ich denke, wenn ich den wirklich mal in den Arm genommen hätte, das hätte geknackt. Aber wenn dieser Mann predigte, dann hast du die Kraft des Evangeliums erlebt. Dieser Mann hatte eine Vollmacht, das Wort Gottes auszuteilen, wie ich selten in meinem Leben erlebt habe. Und diesen Pastor bat ich um seelsorgerliche Hilfe und um Gebet. Und wir verabredeten uns in einem Raum, da waren zwei Stühle, und ich erzählte ihm von meinen inneren Nöten, von diesen Anfechtungen. Und er sagte zu mir, lass uns beten. Nun, ich faltete meine Hände, und wollte beginnen, da sagte dieser Mann in einem wirklich strengen Ton zu mir, dort, wo du jetzt sitzt, ist nicht der Platz, wo du sein solltest, wenn du vor den heiligen Gott trittst. Dein Platz ist auf den Knien. Also er war einer von diesen alten Predigern. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Männer. Ich liebe diese alten Prediger. Aber der war wirklich, der war schon. Also ging ich auf die Knie und wollte wieder anfangen zu beten. Da kniete sich dieser alte Mann neben mich. Ich sehe das noch, so zerbrechlich wie dieser alte Mann war. Und dann beugte er sich selbst so tief unter seiner Sündenschuld und Verlorenheit, um im selben Atemzug den Herrn zu loben, ihn anzubeten, für seine Gnade und Vergebung zu danken, die ihm durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt war. Und dann begleitete er mich ganz neu zum Kreuz. Wie ist denn diesem Prediger so hingegeben und demütig, habe ich einen Botschafter Jesu Christi sehen dürfen. Einen Mann, der den Dienst der Versöhnung tat. Und jetzt schlage ich den Boden. Diesen Dienst sollte jeder von uns, der an Christus Jesus gläubig ist, auch tun. Wisst ihr, dieser Gottesmann, der wusste um sein Verlorensein, aber dass ihm Christus Vergebung geschenkt ist. Er war sich der Liebe Gottes so bewusst und er lebte in dieser Gerechtigkeit, die er empfangen hatte. Und diese Gottesliebe und Gnade trieb ihn an, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Ich komme zum Ende und ich möchte kurz zusammenfassen. Blicke zum Kreuz und blicke auf Christus. In ihm sind wir angenommen und nichts kann uns von ihm trennen. Selbst wenn du in Sünde gefallen bist oder wenn Lauheit dein Leben prägt, du darfst immer wieder kommen. Und jedes Mal, wenn du kommst, spricht der Herr Jesus ganz persönlich zu dir: Mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Zweitens, blicke auf Jesus, nicht auf dich, denn das Alte ist vergangen. In unserem Leben ist alles neu geworden. Ergreife und lebe in diesen Segnungen und Verheißungen. Und drittens, wage einen Glaubensschritt. Nimm deine Berufung an und sage Ja zu Gottes Ratschluss und werde ein Botschafter Jesu Christi. Denn uns ist alles geschenkt, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und jetzt weiß ich natürlich, dass sich das alles so leicht anhört. Ich erzähle euch noch eine Geschichte und dann kommen wir zum Ende. Wieder, ich war immer noch sehr jung im Glauben und dann besuchte ich einen Freund in Papenburg. Und natürlich musste ich ihm vom Herrn Jesus erzählen und seine Antwort darauf war: Oh Backe, noch so ein Religiöser. Von deiner Sorte haben wir hier noch einen bei uns und den werde ich dir heute vorstellen. Und so lernte ich Nigel kennen. Ein Schotte, lange Haare bis zum Hintern, weiß ich, sehen einige ein bisschen anders. Aber dieser Mann hatte ein liebes Wesen. Du hast an seinem Wandel gemerkt, wie hingegeben dieser Mensch gewesen ist. Und er leitete eine christliche Teestube, was eigentlich ja nichts Besonderes ist. Aber diese Teestube befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer Punk-Disco oder Punk-Schuppen. Ich denke, ihr wisst alle, was diese No-Future-Typen, also gerade damals, was für eine Lebenseinstellung diese Menschen haben. Und wisst ihr, wenn so eine Horde betrunkener Punks ihn in seiner Teestube besucht haben, dann war das alles, aber bestimmt nicht witzig. Und ich fragte Nigel: Sage mir, woher hast du diesen Glauben für diese Arbeit? Woher hast du diesen Glauben für diese Menschen? Und dann sagte er Folgendes zu mir: Als ich zum Glauben kam und die wunderbaren Verheißungen Gottes las, da sagte er sich: Wenn das wirklich wahr ist, dann will ich das erleben. Und so nahm dieser Schotte seine Gitarre und zog 6 Monate durch Deutschland, spielte an verschiedenen Orten christliche Musik und vertraute in allem Gott, dass sein himmlischer Vater alles gut machen wird. Und wisst ihr, Gott hat ihn in diesen 6 Monaten besonders getragen und seinen Glauben belohnt. Nigel sagte, er musste in keiner Nacht draußen schlafen. Er musste nicht hungern oder darben oder ihm wurde auch keine Gewalt oder Ähnliches angetan. Stattdessen wuchs sein Glauben. Übrigens, was mich noch mehr begeistert hat daran war, Nigel war nicht im Sommer in einem fremden Land unterwegs. Er hat den Winter gewählt. Dieser Glaubensmann vertraute dem Wort Gottes. Kurz nachdem er zum Glauben gekommen ist, gewaltig, und wurde so zu einem Botschafter Jesu und durch ihn tat Gott den Dienst der Versöhnung. Und genau das, ihr Lieben, geschieht in dem Augenblick mit uns ganz persönlich, wenn unser Leben anfängt oder wir anfangen, den Verheißungen Gottes zu glauben. Wenn wir unseren Unglauben beiseite tun, unser Vertrauen stattdessen auf unseren himmlischen Vater in Christus Jesus setzen, werden wir erleben, wie Gottes Wort zu einer Realität wird, wie es bis dahin noch nicht kannten. Amen.